Hallo und herzlich willkommen bei Brennstoff. Es ist mal wieder soweit. Der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Ihr hört einen Audiomitschnitt eines Video-Interviews. Heute spricht Clemens Weins mit Pierluigi Meloni vom E-Commerce-Softwarehersteller Oxid. Und ich wünsche spannende Unterhaltung.
Hallo, liebe Brennstoff-Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder mit Kamin in der Winterzeit. Es ist noch Winterzeit und kalt draußen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen uns ein bisschen warm am Kaminfeuer. Und neben mir sitzt der Richard David Precht der Digitalszene, unser lieber Pierluigi Meloni. Hallo, Pierluigi Meloni. Ich kann dich auch Gigi nennen, sonst muss ich jedes Mal länger.
Kannst du auch machen. Gigi übrigens.
Gigi, Entschuldigung. Gigi.
Vielen Dank, Herr Lanz.
Oh, guten Tag. Schön, dass du da bist. Also es freut mich sehr. Wir haben auch schon ein herrliches Vorgespräch geführt. Und du bist Chief Brand Officer von Oxid.
Richtig.
So, jetzt haben wir mehrere Dinge, die wir erklären müssen. Erstens, Chief Brand Officer ist nicht allen bewusst. Zweitens, Oxid auch nicht. Deswegen erklären wir jetzt eins nach dem anderen. Also, was ist ein Chief Brand Officer?
Ein Chief Brand Officer ist eine Rolle, die irgendwie in Deutschland noch gar nicht so etabliert ist.
Den kenne ich auch gar nicht, den Begriff.
In Deutschland hat man halt Marketing.
So. Das wollte ich nämlich fragen, was ist denn der Unterschied zwischen einem Leiter Marketing und einem Chief Brand Officer?
Naja, ich finde immer, wenn du Leute fragst, was muss Marketing machen, dann sagen sie immer laut sein. Das ist wichtig. Aber eigentlich ist Marketing dazu da, um einfach gesagt Leads zu generieren. Mhm. Und das Branding ist dazu da, um ein Image zu generieren. Mhm. Also sprich, jeder sendet die ganze Zeit irgendwas aus. Also ein Image von dir entsteht, ob du willst oder nicht. Wenn du in den Raum kommst, die Leute sehen dich, ja, haben ein Image von dir.
Okay.
Und die Kunst ist es, diese ganzen Botschaften, die du sendest, in irgendeiner Form unter Kontrolle zu haben. Und da entsteht ein Image, was du beeinflussen kannst.
Das heißt, es ist Spezialisierung letzten Endes. Der Brand Officer ist eine eigene Kernkompetenz.
Ja.
Und du sagst, das ist nicht Branding, ist nicht Teil von Marketing. Das ist für mich jetzt komplett neu. Also ich wurde erzogen mit Branding ist Marketing, ne, und Leads generieren natürlich auch. Aber Leads geht dann schon Richtung Vertrieb. Deswegen habe ich immer gedacht, naja, also Marketing und Vertrieb arbeiten hier zusammen. Branding für Marketing, Vertrieb dann für den Rest. Aber du sagst, nee, ist nicht so.
Es ist hart getrennt bei uns. Also Vertrieb, Marketing, Branding, ganz klar. Also natürlich gibt es viel Schnittmenge im Alltag. Mhm. Aber das, sag mal so, bring mal die Vokabel Performance Marketing mit rein. Marketing muss es auf die Straße bringen. Da gibt es ganz viel Zeug, was man prozesstechnisch under control haben sollte. Das Branding ist mehr ein philosophisch-strategisches Thema, muss man sagen. Und du musst es irgendwie schaffen, die ganzen Touchpoints, die du hast, unter Kontrolle zu bringen.
Also bist du der Unternehmenssprecher eigentlich?
Ich bin das Propagandaministerium.
Ah, das Propagandaministerium. Sehr stark. Und du reist auch durch die Lande. Ich habe auch schon gesehen, du hast diverse Vorträge gehalten. Super spannend. Du hast ein paar echt interessante Themenköcher. Da können wir gleich noch drüber reden. Als allererstes würde ich mal fragen, was ist denn jetzt eigentlich Oxid? Da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Oxid ist eine Softwarefirma, ganz runtergebrochen, die Software für E-Commerce herstellt.
Software für E-Commerce, also ein Online-Shop.
Sagen wir so, der Online-Shop wird auf Basis von der Software hergestellt. Also wir bauen die Software auf Basis derer Implementierungsagenturen, richtig gute E-Commerce-Lösungen herstellen.
Also ihr seid ein Online-Shop oder ist ein Online-Shop ein E-Commerce-Software-Hersteller und steht in Konkurrenz zu allen gängigen Online-Shop-Systemen wie Shopware, Spryker,
genau.
Shopify.
Gibt es eine ganze Menge.
Wie sie alle heißen.
Ein wirklich gesättigter Markt.
Extrem viele Tools. Und
es kommen immer noch Leute auf die Idee, neue Shop-Systeme herzustellen.
Genau. Aber es kommen auch gleichzeitig Leute auf die Idee, auf euch zuzukommen.
Ja, mit gutem Recht. Ja.
Mit gutem Recht. Auch das gute Recht, das werden wir auch gleich nochmal besprechen. Aber ihr seid Oxid und euch gibt es schon recht lange am Markt, ne?
Ja, seit 2003 schon.
Also ihr seid schon so ein alter Dinosaurier eigentlich, ne? Was Absolut. Das betrifft. Weil 2003, ich meine, da war gerade die Dotcom-Blase geplatzt. Wer kommt auf die Idee, ein Shopware-System hochzuziehen?
Deswegen sind wir ein Kind der zweiten Stunde. Die richtig stolzen sind die aus der ersten Stunde, die Dotcom-Bubble noch mitgekriegt haben aus den 90ern. Nee, schon seit 19 Jahren mittlerweile am Start, ja.
Und seit wann bist du dabei?
Ich bin dazugekommen 2013, aber ich bin ursprünglich eigentlich Informatiker. Also ich war als Softwarearchitekt da und habe dann das Produktmanagement übernommen und bin 2019 gegangen. Und ich bin jetzt seit November wieder da. Und jetzt in der neuen Rolle als Chief Brand Officer.
Warum bist du gegangen?
Verschiedene Gründe. Hauptsächlich private Gründe tatsächlich. Willst du wissen?
Wenn du das sagen willst, klar, logisch.
Kann ich jedem mal empfehlen, wie das ist, einfach mal eine Zeit lang nichts zu tun. Total gut. Also nicht ganz, du musst ja schon noch ein paar Rechnungen bezahlen, so ist nicht. Ich habe als Berater gearbeitet in der Zeit.
Ja.
Was ein bisschen leichter fällt, wenn du dir in der Szene einen Namen gemacht hast, dann ist es nicht so schwer, Aufträge zu kriegen. Das geht dann schon ganz gut. Aber ansonsten wollte ich einfach mal wissen, ich habe so ein Buch gelesen, das hieß, da ging es um Work-Life-Detox und wie lange das dauert. Und ich wollte mal wieder wissen, wie sich das anfühlt, wenn man morgens aufsteht und die einzigen Probleme des Alltags sind Aubergine oder Zucchini, was wird's am Markt? Und das war total interessant, muss ich sagen. Das hat sich gut angefühlt, war halt dann Corona, scheiß Timing halt so. Also ich hatte eigentlich den Plan, noch ein bisschen rumzuziehen. Aber ja, letztendlich, du bist ja genauso getrieben wie ich, wir sind ja aus dem Business irgendwie. Das ist schon cool, aber für den Ruhestand bin ich noch zu jung. Und dann kam halt ein schönes Projekt mit Oxid um die Ecke. Und dann
kann ich total verstehen, also irgendwann muss man auch noch mal arbeiten. Also das Gefühl zumindest sagen, also arbeiten, das klingt doof. Man muss auch nochmal das Gefühl bekommen, wirksam zu sein und irgendwo auch sein Einbringen auch zu sehen dann, ne, letzten Endes. Also Kochen ist schön und spazieren gehen auch, aber wenn man jetzt nur kocht und nur spazieren geht, hat man das Gefühl der Wirksamkeit, irgendwann ist das nicht mehr da.
Ich glaube, das wäre das ultimative Ziel. Also wenn wir jetzt in die Brecht-Philosophie rüberspringen, glaube ich, wenn du gar nicht mehr abhängig bist von einem Job und überhaupt kein Erfolgserlebnis mehr brauchst, dann fängst du an zu schweben und am Baum wie der Herr Buddha vielleicht. Da bin ich nicht angekommen. Ich bin wieder hier.
Also da bin ich, also Brecht, alles gut, das sagt's auch fantastisch. Generell ist Grundeinkommen ein Thema für sich, da reden wir jetzt nicht drüber.
Nee, heute nicht.
Aber trotzdem, also ich meine, wenn du jetzt auf jeden Fall in dem Moment, wenn du angekommen bist, ja, und von mir aus den Erfolgsmoment nicht mehr brauchst, aber trotzdem brauchst du ja die Resonanz. Und du brauchst ja trotzdem dieses Erlebnis von, ich wirke auf eine etwas. Du kannst ja nicht in dich selber wirken, du bist ja kein Buddha, sondern du brauchst ja immer so einen Resonanzraum von irgendwelchen anderen Leuten. Das heißt, im Alltag wird das ja fehlen. Und in der Arbeit kriegt man es ja am leichtesten.
Er muss ja nicht ins Kloster ziehen. Du hast ja trotzdem noch einen Umgang. Du kannst ja tun, was du willst. Und es gibt enorm viele Wirkungsstätten, die du auch einfach so... Also ich hab deswegen trotzdem Vorträge gehalten oder so.
Okay.
Ich war zum Beispiel, in Vietnam bei einem E-Commerce-Summit und habe dort Vorträge gehalten und so. Und da cool. Kommen dann auch mal neue Eindrücke auf dich zu.
Okay, das ist cool.
Da gibt es schon viel, was man tun kann. Es muss nicht unbedingt an Lohnarbeit gekoppelt sein. Das war so das Experiment.
Verstehe. Du warst frei im Markt, du warst in Vietnam, hast die Welt gesehen und dann sagst du, ey, weißt du, was geil wäre? Ich gehe nochmal nach Freiburg zu Oxid, das wäre ein Hammer. Wie bist du denn darauf gekommen?
Wie kann man das jetzt gut begründen nach der Einleitung?
Die will ich jetzt auch hören.
Nee, das ging eigentlich ums Projekt hauptsächlich. Oxid ist gerade am Auspendeln von einer Restrukturierungsphase.
Mhm.
Und das war einfach total spannend.
Und du, also das heißt, du musst ja irgendwo für die Lust, ich sehe dich mal so, wenn du etwas machst, dann muss das einen Grund haben und eine Vision und ein Ziel. Das heißt, welche Vision und Ziel hast du denn mit Oxid gerade? Was willst du denn erreichen? Sagen wir die nächsten 5 Jahre.
Also ich werde jetzt sicher keine kaufmännische Ziele irgendwas, das finde ich total langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es eigentlich besser, sich eine Daseinsberechtigung zu schaffen.
Mhm.
Also wenn man irgendwie sagt, okay, das macht Sinn, was man so tut. Und nicht nur, weil es halt gerade Geld generiert oder weil halt ein Markt da ist und man irgendwie seine Zeit absitzt. In, sagen wir mal, 19 Jahre Oxid, habe ich ja auch schon viel von der Historie mitgekriegt. Ich war nicht die 19 Jahre da, aber von der Historie viel mitgekriegt. Auch in meiner Zeit sind mir ein paar Sachen aufgefallen im E-Commerce. So, also Muster sieht man einen ganzen Haufen. Das Kernmuster, was mir so geblieben ist, ist, dass es gibt so krasse Player im Markt. Also wenn du Händler bist, wenn du Verkäufer bist, du hast so einen Konkurrenzmoment. Und gerade Deutschland hat so unglaublich viele Champions, Hidden Champions und nennen wir es auch mal erste Liga-Spieler, die irgendwas Besonderes können und sich deswegen durchsetzen.
Mhm.
Da gibt es irgendjemand im schwäbischen Hinterland, der macht der Chinese Konkurrenz, dass alles zu spät ist, ja, und irgendwelchen großen Unternehmen. Und wenn du dann genauer hinguckst, woran es liegt, dann haben die irgendwas, was sie auszeichnet.
Ja.
Sei es abgesehen von den Produkten natürlich, sei es ein Prozess oder ein Service oder das Auftreten oder das Brand oder vielleicht sogar die wirklich abenteuerliche IT-Landschaft im Hintergrund, die denen irgendeinen Vorteil in Geschwindigkeit, ich weiß nicht, gibt. Und die Kunst, wenn die ins digitale Zeitalter müssen, ist es, das in die digitale Welt zu bringen.
Mhm.
Und das ist überhaupt nicht einfach.
Nee.
Und das auf gescheite Art und Weise hinzukriegen, das ist die Mission von der ganzen Geschichte. Wir bauen Software für Agenturen wie hier, damit das die in die Lage versetzt, solche Hidden Champions in die digitale Welt zu bringen. Die ganzen Händler, die es so gibt, die ich gerade beschrieben habe, die irgendwas besonders können, die können mit unserer Software erstmal gar nichts anfangen.
Mhm.
Mit keiner übrigens. die brauchen ein Bindeglied, was auf Augenhöhe mit denen kommunizieren kann. Irgendjemand, der den Plan hat, der das kann. Also eine wirklich spezialisierte Agentur, die das kann. Und diese super spezialisierte Agentur braucht ein super cooles Tool, dass die das auch wirklich einsetzen kann, was die, oder umsetzen kann, was die machen.
Now we talking. So, das ist gut. Also du sagst jetzt, ihr habt Technologie, also ihr müsst ja schon Anforderungen schaffen, die der Markt euch bringt, ne? Die Endkunden, nicht wir, weil die Agenturen haben ja keine Online-Shops. Aber ihr wollt eine Software bauen, die wir Agenturen sehr schnell nutzen können. Also das heißt, unsere Entwickler schnell ongeboardet werden, sehr schnell in der Lage sind, produktiv zu werden und dann sehr schnell das Produkt an den Mann zu bringen. Und die Anforderungen entsprechend umzusetzen. Ja. Das finde ich spannend. Aber das viele, man kriegt ja im Markt viel mit. Es gibt ja viele Shop-Hersteller, die von sich aus, sagen wir mal, direkt die Endkunden angehen. Also so ein bisschen auch neben Agenturen vorbei, was so voll in Ordnung ist. Die sagen halt, wir machen Direktmarketing und wollen, dass die Endkunden uns kaufen, weil wir sind der Hersteller. Genau. Und die Agenturen, die können sich dann unser System lernen oder auch nicht. Das ist dann denen überlassen, weil wir sind ein großes Shop-System und die wollen uns dann schon lernen. Das ist ja die gängige Methode. Richtig. Du hast jetzt aber gerade erzählt, du willst als Chief Brand Officer erreichen, dass man das Branding auch über die Agenturen zu den Endkunden bringt. Dass die Agenturen dich feiern und sagen, Alter, das ist so ein geiles System, das geht easy peasy von der Hand. Entwickler bejubeln uns jeden Tag, wenn wir Oxid sagen. Und deswegen sind die Kunden begeistert. Ist das dein Ansatz?
Genau darum.
Wo ist da der Vorteil?
Also so wie du gerade beschrieben hast, dass die Systeme eigentlich die Endkunden angehen, so war Oxid früher auch.
Ja.
Aber das ist die Transformation, wenn man das überhaupt nicht mehr jetzt.
Warum?
Naja, du kannst es als Agentur feiern, ist natürlich schön für eine Agentur, aber ich finde es aus Kundensicht ist total interessant. Weil nochmal, damit ein Kunde speziell wird, braucht er was Besonderes. Und das kriegt er aus einem Standard nicht. Ich finde die Analogie aus der Mode total gut. Du willst eigentlich, damit du herausragst, willst du einen Maßanzug haben. Ja. Das Problem am Maßanzug ist aber, das Gute daran ist, du hast 100% Individualität, aber schweineteuer und es dauert einfach lang. Mhm. Und deswegen gibt es natürlich Leute, die sich ihre eigene IT-Abteilung holen, die ein eigenes System aufstellen. Die sind dann 100% individuell. Aber wer? Das sind ein paar Einhörner, die das machen. Das ist nicht der deutsche Mittelstand, gehobene Mittelstand. Die Champions, von denen ich vorhin gesprochen habe.
Ja.
Was die aber eigentlich bräuchte, ist, die brauchen irgendein Übersetzungsglied, was sie in die digitale Welt bringt. Und da kommen die ins Spiel. Und deswegen brauchen die euch deswegen. Ihr habt viel mehr, ihr habt Spezialisierung auf gewisse Branchen. Die haben wir nicht. Wir sind ein Basissystem. Mhm. Und ihr müsst mit denen sprechen. Aber was ihr braucht, ist, um wieder bei der Mode zu bleiben, ihr braucht, in der Mode ist die Analogie des Made to Measure. Mhm. Also ihr braucht ein Konfektionsmaß, was man so nicht anzieht, aber was ihr super schnell auf Passform bringen könnt. Und so schafft man für den Kunde was, dass er, sagen wir, 90% Individualität, also immer noch saugeil ist, aber halt in time and in budget. Mhm. Und genau das ist unsere Sparte. Und deswegen mache ich keine Endkundewerbung und verspreche denen das Ware vom Himmel. Ich sage mir ganz ehrlich, das gibt ein Projekt, aber das wird laufen. Und im Gegensatz zu statistisch den meisten Projekten, die es gibt, wird es in Time and Budget laufen. Das ist der Anspruch. Und da sind wir wieder bei der guten Geschichte. Das fühlt sich für mich gut an und deswegen ist es ein schönes Projekt.
Das heißt, das kannst du authentisch vermitteln und du sagst nichts Falsches, du versprichst nichts. Das stimmt, das gibt es in Marketing anderer Shopsysteme öfter, dass die dann schon die fertige Lösung da präsentieren in der Produktvorstellung und sagen, das sind wir, das könnt ihr auch. Und dann alle lächzen dann und sabbern und sagen, das wollen wir. Und dann geht das Projekt los und der Kater danach ist ziemlich groß.
Aber es stimmt ja in gewisser Weise. Ja. Ich meine, wenn wir bei Shopify oder so sprechen, die bieten genau das an. Also Service auch noch, das ist eine tolle Lösung.
Ja.
Aber da bist du halt nah am Standard. Aber dann, das ist eine andere Zielgruppe als diejenige, die sich über ihren, nennen wir es mal USP, über ihre Besonderheit abgrenzen müsse. Der Clou ist, wie bringst du diesen USP in die digitale Welt? Das ist die Schwierigkeit.
Und Oxid ist jetzt also PHP-Technologie getrieben, ist ein PHP-Stack. Und was seid ihr jetzt, kann Oxid das Gleiche, was alle anderen auch können? Ihr seid ja sehr B2B-lastig, das mal vorneweg. Also Oxid ist ja sehr stark B2B-Geschäft getrieben, ihr könnt auch B2C, aber ihr seid stark, also euer Kundenstamm ist ja stärker im B2B unterwegs. Und seid ihr da wirklich sehr spezialisiert? Also habt ihr alles, was man braucht? Von Personalisierung bis definitiv Konfiguration von Preislisten, alles dabei, was man so will. PIM, ERP-Anschluss, tralala, was man so kennt.
Ja,
oder fehlt irgendwas, wo du sagst, nee, da würde ich jetzt sagen, da habt ihr noch eine Baustelle.
Fehlen tut immer irgendwas. Ja. Und sei es nur, wenn einer sagt, ja, ich will ein PIM, aber ich will halt nicht euers. Ich will halt jetzt genau das andere. Ja. Und dann sagst du, okay, dazu haben wir noch keine Schnittstelle.
Ja.
Der Bausatz funktioniert so, was man als Bausatz benennt. Die 8 von 10 Features, die man so braucht, im Daily Business, die bringt eine Suite mit. Die bringt jedes Shop-System mit, das man irgendwie hat. Nur unsere Features sind halt eher generisch ausgelegt. Mhm. Weil unsere Philosophie ist, dass eigentlich kaum eins es ist, dass du das willst. Und du willst auch nicht aus den App Stores, die es auf der Welt so gibt, dir 50 Module runterladen. Mhm. die schon fertig sind und dann hast du 50 verschiedene Ansprechpersonen.
Ja, verstehe.
Also du willst eigentlich eher den Standard ein bisschen mehr selbst in der Hand haben, was du da erweitern kannst. Und natürlich die Fremdsysteme andocken, da haben wir auch einen Haufen von Schnittstellen, das ist ja klar. Ja. Da bringen wir aber auch was du mit AI gemeint hast, da gibt es auch Konnektoren zu AI-Anbietern.
Da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Also ich meine, es gibt jetzt das Marketing, das Shop-System ist ja eigentlich so, wenn du heute in Pitches rennst, dann wird das Thema Personalisierung ganz oft genannt. Ne? Es wird ganz oft genannt, dass du diverse Schnittstellen an irgendwelche Predictive-Systeme oder was auch immer hast und dann ganz mal ratzfatz vorhersehen kannst, was der Kunde kauft, Tracking-Systeme, tralala. Ne? Also wird ja, das ist ja eigentlich so der Kern der Pitches. Alles drunter wird immer so als, ja, Standards haben wir auch, tralala. Ne? Und ich verstehe dich jetzt so, als würdest du das Ganze umdrehen und sagen, wie wäre es, wenn ihr nochmal guckt, ob ihr wirklich alle Standards habt? Ein Basissystem für die Traditionals und wenn es dann zu Predictive und tralala kommt, dann können wir nochmal reden, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
Ja, Predictive ist special, weil das muss, also das mal beiseite lassen, das musst du halt auch gut umsetzen können. Wenn du es nicht gut machst, brauchst du auch nicht.
Ja.
Ich finde, wie bei den meisten Sachen im Leben, wenn du die, bleiben wir bei der guten alten Pareto-Kurve, wenn du die Basics richtig machst, hast du schon ziemlich viel gewonnen. Mhm. Alles andere ist Bonus. Also ja, bin ich bei dir, mach erstmal die Basics richtig und mach die gut und krieg die auf dich zugeschnitten. Also schaff es, dass sich das Tool dir anpasst und nicht du dich dem Tool.
Ja.
Weil wenn das Tool schon fertig ist, wirst du dich zwangsläufig dem Tool irgendwann anpassen. Andersrum wäre besser. Mhm. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, bei diesen Predictive-Geschichten, also alles, was da on top kommt, da brauchst du eigentlich schon jemand fast an Bord, der sich damit schon richtig gut auskennt. Und wenn ein generischer Anbieter wie wir oder einer von unseren Konkurrenten kommt und sagt, okay, wir wissen alles über Content-Erstellung, wir wissen alles über B2B, wir wissen alles über AI. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt grinsen müsste, um dir zu sagen. Ich nenne dir unseren Ansatz, wie wir das mit AI machen. Wir haben eine Schnittstelle zu einem Anbieter, zu Econda, vor allem unsere präferierte Schnittstelle. Und wir haben die so bei uns integriert, dass wir ein eigenes CMS, auch im Shop-System, dass das CMS-System schon mit diesem Modul, mit der Schnittstelle reden kann. Das heißt, dass es dir dann leichter fällt, den Content musst du trotzdem noch erstellen und du musst selber noch deine Regeln erstellen im Backend und alles, dass es personalisiert wird. Aber der Weg dahin ist schon da. Also die Systeme können schon miteinander sprechen, die Basiseinheiten sind alle gelegt, aber es ist keine fertige Lösung. Die Magie passiert jetzt. Mhm. Die individuelle Magie im Projekt passiert da, aber die Basis dafür ist da und die ist getestet und die funktioniert und die ist performant. Das sind die wichtigen Sachen. Du kannst die schönste Sache machen, funktioniert nicht richtig, ist nicht performant, hast schon die Basics verkackt. Mhm. Wir versuchen, dass die Basics klappen. Und die Magie passiert im Projekt.
Das heißt, ich höre bei dir so eine subtile Systemkritik raus. Ne? Also es klingt für mich heraus, dass vieles überhyped wird, sich viele verzetteln und du jetzt eigentlich deine Mission für die nächsten 5 Jahre ist erstmal fokussieren, back to the roots, das machen, was wir wirklich beherrschen, Kernkompetenz wirklich rausschalen, wo es nur geht, dass man uns als Kern auch erkennt und alles Schale nach außen drückt und dann als Kern sich erweitert und sukzessive aufbaut, aber mit einer gemächlichen Geschwindigkeit, sodass die Basis immer stimmt. Ist das so, passt das ungefähr?
Richtig. Wenn ich die Wahl hätte und mir aussuchen könnte, welches, sagen wir mal nicht Image, sondern welchen Slogan ich Oxid anziehen könnte in 5 Jahren, wäre es vergleichbar mit Intel. Mhm. Wenn du einen Computer kaufst, Intel Inside, du stellst keine Fragen.
Ja.
Du weißt aber, das ist drin, ist okay. Die Peripherie und alles andere, das, ich weiß, es wird funktionieren, das wird performant sein. Ich habe den Trust da rein. Und das ist eine Stärke von Oxid. Ja. Oxid war noch nie sonderlich fancy, aber es läuft halt. Wir haben sogar Leute, das kann man ja gerne auch mal hier sagen, bei uns hat man sogar jemand genannt, das ist wie eine Kalaschnikow. So, kannst du die wirfst den Dreck und die funktioniert immer. Ja. Das sind so Kernassets an der Geschichte. Und am Ende des Tages ist nichts schlimmer, als wenn es halt mal nicht funktioniert.
Ja.
Wenn dein Ladengeschäft dann einfach mal zu ist. Oder wenn irgendwas, das ist so, das ist ein Break in der Customer Journey. Mhm. Also es ist, ja. Und wegen dem überhypten Systemkritik mache ich, also was meinst du mit Systemkritik? Generell E-Commerce-Systemkritik? Ah, okay. Ja klar, ist ein Marktschreier-Business, hoch 100.
Ja.
Du gehst doch selber auf genug Konferenzen und so.
Ich kann dir aber gerne beipflichten. Also ich bin so ein bisschen der Buzzwords überdrüssig geworden. Und da spielt ganz viel mit eine Rolle. Also ich stelle mir zum Beispiel auch jetzt die Frage, wenn wir schon bei Buzzwords sind, warum ihr nicht im Gartner-Quadranten seid? Ich habe euch da nicht gesehen. Das könnte man ja sagen, nicht im Gartner-Quadranten.
Ja, das wird man wahrscheinlich auch sagen.
Und wie gehst du darauf ein?
Ist mir total egal. Couldn't care less.
Und warum?
Ach, weißt du, der Gartner-Quadrant ist so eine Sache. Weißt du, wie man da reinkommt?
Nee.
Dann.
Also, ich weiß es halb, wie man da reinkommt. Ja, ich kann es mal überlegen. Was ich bisher so gehört habe, man munkelt, ne, dass man da reinkommt, indem man eben erstmal ein gutes System an sich ist. Das muss natürlich geprüft werden, gar keine Frage. Man muss wirklich was drauf haben. Also ich könnte jetzt nicht ein Jobsystem bauen, das halbherzig wäre. Und dann käme ich, egal was ich tue, nicht rein. Aber der nächste Schritt ist dann schon so ein bisschen finanzieller Art, dass man so seinen kleinen Bonus bezahlt dafür, dass man da reinkommt. Weil das ist ja auch ein Aufwand für den Gartenquadranten, diesen Punkt zu setzen in diesem Quadranten.
Genau, und das ist ein großer Aufwand.
Ein großer Aufwand.
Und wie genau man da reingucken kann und wie genau man sich da ein Urteil machen kann, lasse ich jetzt mal so stehen. Ich weiß nur, dass es reine Qualität bringt dich da nicht rein.
Okay.
Also da muss schon ein bisschen was nachmachen. Und wenn wir wieder bei der authentischen Schiene sind, und ich habe ja schon so das Gefühl, wir setzen uns da ein bisschen ab, weil wir so back to the roots und basics sind, wird es irgendwie jetzt auch nicht so zu uns passen. Ganz ehrlich, wenn ich so sowas in du kennst Gartner und Forester jetzt natürlich, ja, und das kennt man im Hip-Circle natürlich auch, aber in Baden-Württemberg, da kennt man halt der Gärtner und der Förster. Und dann, für mich wäre dann ein nachhaltiges Invest vielleicht in die Aufforstung vom Schwarzwald oder sowas. Dann bin ich im Förster-Quadrant ganz oben.
Ja, da bin ich übrigens sehr gespannt. Ihr könnt ja so eine App bauen. Macht doch einfach eine App, wo man sich dann irgendwie bei euch andocken kann. Und dann, wenn dann irgendwie was passiert in dieser App, dann spendet ihr einen Baum an den Schwarzwald.
Zum Beispiel, ja. Das wäre ein schöner Invest, zum Beispiel.
Können wir mal drüber reden, finde ich spannend. Anderes Thema. Aber jetzt sind wir schon beim Thema Buzzword gelandet. Jetzt haben wir am Gartenquadrant abgefrühstückt. So, jetzt wird in der Szene ja ganz viel gesprochen. Also der Mund wird vollgenommen. Ne? Wenn wir das Thema Personalisierung nehmen. Ja, da ist ja jeder mittlerweile in Google und Amazon, der da draußen auftritt. Ist klar, ne? Jedes Hauptsystem. Und die Kunden, das bekomme ich auch mit, die haben der Suche gegenüber und der Produktlistung gegenüber auf Personenprofile bezogen unglaublich hohe Anforderungen. Also das heißt, man verlangt mittlerweile eigentlich, wenn man so ein System aufzieht, dass es Google oder Amazon gleich daherkommt. Und das schon recht schnell out of the box. Und das Verständnis ist überhaupt nicht da, dass Google und Amazon Milliarden dafür ausgegeben haben, um mal dorthin zu kommen, um das zu haben. Ja. Und irre viele Entwicklungszeit gebraucht haben und mittlerweile schon etwas länger am Markt sind. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie entgegnet man dem denn? Wenn man dem mal beibringt, sagt, Leute, Personalisierung, alles cool, aber ganz ehrlich, Schweine viel Aufwand.
Ja, du kriegst ja schon eine Verbesserung, auch schon durch wenig Personalisierung. Mhm. Also wenn du schon allein relevantere Produkte anzeigen kannst. Ich meine, die Personalisierungsanbieter, die es gibt, die wissen nach 5 Klicks zum Beispiel nur schon mal, ob du Mann oder Frau bist. Mhm. Ist ja schon mal interessant.
Ja. Ja.
Und es ist ja auch schon ein bisschen Magie, wenn sich der Shop verändert und so eine Geschichte, wenn sich der Content ein bisschen nach dir orientieren kann. Das ist klar. Jetzt ist aber so, eine gute KI besteht aus 2 Punkten. Zum einen muss der Algorithmus gut sein, aber zum anderen muss das Futter gut sein. Das ist wie bei einem Pumper im Fitnessstudio. Du kannst den tollsten Pumper-Algorithmus haben, wenn du nur Quatsch zu dir nimmst, dann wird's halt nichts.
Ja.
Also shit in, shit out. Du brauchst halt gute Daten. Und Amazon, Google haben eine Datenbasis, die sich möglicherweise von der Datenbasis unterscheidet. Zum einen zum Trainieren der Modelle natürlich, aber zum anderen auch tatsächlich, um personalisierte Profile zu erstellen. Ja. Ich meine, wie lange man sich da schon rumtreibt auf den Börsen und mit Sicherheit, wie viele Profile die von dir im Hintergrund auch noch kaufen können, ohne Ende. Also ich meine, Profile kaufen, ja, könnt ihr euch auch nochmal an und damit abgleichen.
Also. Ja, und gerade im B2B-Umfeld, wenn man jetzt mal überlegt, also ich meine, B2B strahlt jetzt nicht mit einem wahnsinnigen Produktsortiment. Also es gibt natürlich Ausnahmen, auch im B2B-Umfeld, da gibt es Schrauben oder was auch immer, in tausender Fachausführung, da kann man sich schon beömmeln. Aber es gibt trotzdem die meisten B2Bler, im Vergleich zu B2C-Lern haben wir jetzt nicht das riesigste Produktsortiment. Das heißt, der Dateninput ist ja jetzt auch nicht gigantisch. Wie hoch muss denn so ein Dateninput überhaupt sein, damit ich als Shop in der Lage bin, einigermaßen zufriedenstellend auf eine Person hin zu personalisieren, also neuronales Netz zu füttern, das am Ende auch wirklich ein Ergebnis ausspuckt? Ich habe da so eine Vermutung, aber was ist deine?
Wie war die Zahl? 5000 Datensätze, damit es überhaupt Sinn macht.
Ja.
Das war so die... Ich glaube, die Einstiegshürde.
Muss man sich mal vorstellen, 5000 Datensätze.
Ja, ja.
Wir reden nicht über 5000 Zeilen in der Tabelle.
Nee, schon ordentlich.
Ja.
Mal B2B und B2C ist da ja auch, B2C hat so viel Upselling-Potenzial.
Halt. Ja.
B2B ist so arbeitsprozessgetrieben. Also du gehst eigentlich nicht zum Spaß auf den Job, sondern du hast meistens einen Grund. Da kann dir die Personalisierung natürlich deine Abläufe verkürzen, also Muster erkennen, dir Vorschläge macht und vielleicht schon, bevor du auf die Idee kommst, ich müsste mir jetzt mal einen Timer stellen, wann ich wieder was mache, dass da halt was erkannt wird. Also KI.
Ja.
Bei P2C ist es natürlich anders. Da betrittst du den Zaubersalon, willst dir eigentlich Schuhe kaufen und gehst mit einem Eigentumshaus oder raus, so nach dem Motto.
Ja. Das ist, Check 24, klar. Du hast eine Autoversicherung. Ich habe gar kein Auto.
Also, wieso? Genau sowas, ja.
Ja, das stimmt. Also da geht schon los, Predictive und neuronale Netze. Ich meine, damit werben gerade ganz viele, dass man dann plötzlich die neuronale Deep Learning Engine mit dabei hat und dann könnt ihr jetzt auch personalisieren und ihr.
Ja, in Echtzeit.
In Echtzeit personalisieren und ihr seid von 0 auf 100, seid ihr dabei. Und da kriegt man ja schon so ein bisschen die Krise, auch in den Talks, die dann mit Beispielen um die Ecke kommen. Und diese Beispiele sind meistens auch nicht aus Deutschland, sondern man hat dann Beispiele aus Regionen dieser Welt, die erstens einen unglaublich schlechten Datenschutz haben und gleichzeitig eine Masse Menschen haben, die dann aber Handys und Geräte benutzen, die natürlich viele Daten sammeln, mit denen man natürlich viel machen kann. Stichwort Alibaba Cloud, Stichwort China, muss man da schon sagen. Da ist natürlich es so, dass ich an jedem Gemüsestand mittlerweile meinen Brokkoli auch mit einer App bezahlen kann, weil der QR-Code neben um die Ecke ist, mit WeChat. Gleichzeitig muss man wissen, die Regierung liest das mit. Und das ist ja ein ganz anderes Thema. Und das wird aber trotzdem, da habe ich viele Talks mitgekriegt, zumindest vor Corona noch, das ist ja auch nicht so lang her, dass das gefeiert wurde. Und dass dann immer geschimpft wurde auf die nicht innovativen Deutschen, diese zögerlichen Deutschen. Und wie siehst du das denn?
Ja, ganz klar, zwei Lager. Ein größeres, ein kleineres. Das Größere, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Und das Kleinere, was ein bisschen weiterdenkt. Also, wenn wir die Datenschutz-Pandora-Box aufmachen, da können wir ewig drüber reden. Ja, das Thema wird so klein geschwiegen. Und dann kommen immer diese Standardsätze mit, ich habe ja nichts zu verbergen. Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Aber im Übrigen, du sagst, der Staat liest mit in China. Wieso nur in China? Ja, ich meine, wenn du bei Facebook oder irgendwo tickst deine AGB-Dinger, sind sie damit einverstanden, dass ihre Daten in den Vereinigten Staaten verarbeitet werden. Ja. Sobald sie auf den Servern sind, darf die Homeland Security
darf, ist gut, dass darf, du sagst, das stimmt, klar.
Darf alles ja. sehen. Also plus, ob jetzt genau die Daten gelesen werden oder nicht, es ist so, jeder von uns benutzt so viele Services und die wenigsten davon sind Bezahlservices. Und das sage ich gerne in die Kamera, wenn der Service umsonst ist, bist du das Produkt. Das heißt, womit jemand, der richtig Geld machen kann, ist halt Daten verkaufen.
Ja.
Das heißt, es hört so, ich bin ja nicht interessant. Ja. Darum geht es nicht. Es sind deine Muster, die interessant sind, womit ich Modelle füttern kann. Und es macht dich halt als Kunde oder deine Klasse, du interessierst ja einen gar nicht. Es sind einfach so die so sind wie du, die Schublade von dir, die macht das halt unendlich predictive.
Ja.
Also es gibt Börsen im Netz, wirklich frei zugängliche Börsen im Netz, wo du dir Profile von Leuten kaufst. Also wenn du jetzt Wahlkampf machen würdest, könntest du sagen, für meine Straße und für mein Viertel, wer wohnt denn da? Wie ticken die denn? In hundertfache Kategorien eingeteilt, sind die hedonistisch oder nicht? Das kannst du dir alles besorgen, ja.
Mhm.
Und also ich finde, das sind wichtige Informationen. Also ich arbeite im Brand-Business, ja. Das ist auch ein bisschen Magie und mit wenigen Informationen über jemand ist jemand so unfassbar beeinflussbar. Also wenn wir unsere News-Apps jetzt nebeneinander legen und mir hätte die, sagen wir mal, die gleiche, dann ist meine Überschrift vielleicht in Großbuchstaben und in Rot vom gleichen Artikel. Aber das triggert halt mich.
Mhm.
Und deswegen gibt es von mir einen Klick. Würde sie mir so präsentiert werden wie dir, würde ich vielleicht einen draufklicken. Und schon werde ich in meiner Zeit und in meiner Konzentration komplett beeinflusst.
Ja.
Also es ist ein wahnsinniges Steuerungselement. Ja. Deswegen, ich habe nichts zu verstecken und frei drauf los und raus mit der Data, das ist unfassbar naiv, sagen wir.
Und da kommt das Argument mit dem Tante-Emma-Laden aber immer gleich um die Ecke. Also, dass meine Tante Emma wusste auch, was ich weiß. Und dann bin ich in den Laden rein und habe mein Schnitzel jeden Freitag schön verpackt für Herrn Schmidt bekommen. Ne? Und das war alles so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Die wusste genau, was ich will. Und heute, dadurch, dass wir skalieren müssen und diesen Tante-Emma-Laden nicht mehr gibt und alles größer wird, müssen wir die Masse wieder durch den Funnel in einen Tante-Emma-Modus bekommen, wo wir dann genau sagen können, na, jeden Freitag, Herr Schmidt, bekommen Sie wieder Ihr Schnitzel, genauso eingepackt, wie Sie immer wollen. Das hat mir der Algorithmus verraten. Da würde jetzt jemand sagen, ist doch toll für den Herrn Schmidt. Der kriegt ja seinen Schnitzel jeden Freitag, wie er es früher bei Tante Emma bekommen hat.
Das stimmt, ja. Nur, dass die Tante Emma halt nicht alles mitgeschrieben hat, was du tust, und es an jeden verkauft hat. Weil jeder weiß jetzt, was du bei Tante Emma kaufst. Und jeder weiß, warum du es kaufst. Und jeder weiß, was das Zeug mit dir macht. Nämlich anhand von deiner Prescriptions danach oder so.
Das wäre dann ungefähr so, wenn Tante Emma über ihrem Laden ein Banner live hätte, wie so ein Börsenbanner, wo dann Herr Schmidt stehen würde, jeden Freitag, wieder sein Ding ins Kirchen. Und ich ginge rein und dann wird das dann plötzlich klick, 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 klick. Dann wäre Schmidt weg und dann käme jemand der Nächste wieder. Ne? Also so ungefähr.
Ich finde es immer so lustig, wenn man, also ich will es ja, wir verteufeln, wir machen uns ein bisschen lustig drüber gerade, ja, wir verteufeln es ja nicht, es hat ja auch einen Haufen Vorteile, so ist es ja nicht. Man könnte ja auch einfach vernünftiger damit umgehen. Aber ich finde es so schön, wenn man so eine Analogie ins normale Leben bringt. Mhm. Die Leute beschweren sich ja, weil so, oh nein, schon wieder Kleingeld in der Tasche. So, ich armer Mensch, ja, wäre schön, wenn das alles weg wäre und alles digital bezahlt werden könnte. Aber stell dir vor, du bringst diese Analogie des Digitalbezahlens in den Prozess des Bargeldzahlens mit rein. Das heißt, ich kaufe bei dir was und bevor du das annehmen kannst, sag ich, Moment, ich muss erst irgendjemand dazu holen, den ich nicht kenne. Können Sie bitte kurz kommen und genau aufschreiben, was mir hier mache, wann ich bei ihm was kaufe und einfach, damit Sie es gespeichert haben und Sie können es mit jedem auf der Welt teilen. Haben Sie es? Alles klar, fertig. Das ist der Prozess des digitalen Bezahlens. Ja, wäre in der analogen Welt irgendwie ein bisschen crazy.
Das stimmt. Oder, ja, das stimmt, wenn man mal so übersetzt in die analoge Welt. Ist ein sehr gutes Beispiel übrigens.
Oder du kriegst Briefe, die schon offen sind,
ja,
weil du Gmail benutzt.
Und jemand liest schon mit und hat dann entsprechend, ach guck mal da. Der,
guck mal, das hat es direkt in meinen Kalender eingetragen, voll gut. Oder hat es vielleicht jemand gelesen vorher? Also es war eine Maschine, na dann ist kein Problem.
Ja, das stimmt. Und wenn man sich mal Inside Facebook aus sich gelesen hat, dann weiß man eben, wie die Geschichte läuft. Das stimmt. Also wir sind jetzt über KI zu Datenschutz gekommen und letzten Endes will ich das Ganze jetzt abrunden, weil wir haben anfangs angefangen, du bist ja als Brand Officer hier, ne, von Oxid, noch, um das nochmal zu erwähnen, nicht, dass wir jetzt hier, ne, über Philosophie reden, sondern das hat alles einen Sinn, denn diese Einstellung, die Gigi mitbringt, hat ja was damit zu tun, wie sich Oxid ausrichten wird die nächste Zeit, weil du bist immerhin Chief Brand Officer, das heißt, du hast ein bisschen was mitzureden. Also, um den Bogen zu spannen. Du hast eine gewisse Einstellung zu unserem traditionellen Mittelstand. Du bist davon überzeugt, dass der traditionelle Mittelstand geil ist eigentlich und dass man ihn mit Standards und guten, vernünftigen Tools und keinem Hype-Gequatsche auch dahin bringen kann, wo sie hin müssen. Das habe ich soweit verstanden. Sauber und gründlich.
Ja, aber sag nicht nur Standards. Es muss schon das, was sie special macht, das muss abgebildet werden.
Okay.
Also unsere Aufgabe ist, unsere Mission ganz einfach, sei einfach nur ein optimales Tool bauen, damit Agenturen in der Lage sind.
Also Standard habe ich jetzt auch gemeint, dass es sauber gemacht wurde und nicht mit irgendwelchen Beta-Versionen zugeschüttet werden und Plugins, die noch nicht gut funktionieren. Es gibt ja auch Shop-Systeme, die zu früh rausgekommen sind, schon auf die Kunden losgelassen wurden und dann die Kunden am Ende gesagt haben, was ist denn das für ein Mist? Hier fehlt ja die Hälfte an Features und dann wurde gesagt, ja, das muss jetzt die Agentur bauen. Das kann es ja dann am Ende auch nicht sein, sondern man muss ja schon mit einem gewissen Standardset auf den Markt kommen und sagen, das ist jetzt mal wirklich, auf das könnt ihr euch 100% verlassen, genau. Das läuft. Ne? Und dann alles andere sukzessive dazu bauen, aber da sind wir bei euch.
Das ist so eine Philosophiefrage. Das sind immer die Ränder. Das geht von quasi Legacy zu alt über bewährt auf innovativ bis Bleeding Edge, alles zu spät. Und du musst halt gucken, wo du dich da verortest. Die E-Commerce-Welt verortet sich zurzeit, habe ich das Gefühl, ausschließlich hier vorne.
Ja.
Und ich kann die Kunde versprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz nachvollziehen.
Ich auch nicht.
Also wenn du, keine Ahnung, wenn zu mir jemand kommt und sagt, so hey, bei uns bist du immer Bleeding Edge, bist immer vorne dabei und so, dann heißt es doch übersetzt auch, damit der Anbieter Bleeding Edge bleibt, muss er nach einem Jahr oder nach zwei Jahren die Technologie ändern.
Ja.
Das heißt, ich bin dann für die Legacy. Wo ist dann die Verbindung und die Partnerschaft und wo kümmert man sich drum? Das ist schwer. Also versteht man oft draußen nicht, weil es natürlich sich so geil anhört, wenn du sagst, ja, du, die bei Google sind alle so innovativ, du könntest der Nächste sein. Nur, dass die bei Google halt 100 Projekte starten, 99 fallen auf die Fresse.
So ist es.
Und eins fliegt, weil sie es halt finanzieren können.
Ja.
Und für dich als Mittelständler heißt es halt...
Und meistens heißt es dann, komm, lass uns doch einen Hackathon machen. Der hat dann so viel Effekt wie spazieren gehen. Ich glaube, spazieren gehen hat einen höheren Effekt, weil dann wird man wirklich was denken. Beim Hackathon hat man immer das Ergebnis, was machen wir jetzt damit? Ja, da müssen wir noch mal zwei Jahre drüber nachdenken. Es wird auf jeden Fall mal beraten im Vorstand und danach schauen wir mal weiter und so fort. Aber wichtig ist, dass wir ein Jobsystem sind. Ungefähr so. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich jetzt sagen wollte, ist, wir haben jetzt einen roten, ich bin noch beim Bogen übrigens, beim Bogen zum Ende hin. Denn der Bogen sagt uns jetzt eigentlich,
du warst schon beim Ende?
Wir kommen jetzt Richtung Ende, in der Tat. Das war jetzt schon ein sehr geiles, langes Gespräch. Ja, wir müssen im Format, wir kriegen mal das Feedback zurück, es darf nicht zu lang sein. Deswegen bin ich daran.
Und machen wir eine Serie draus.
Wir machen eine Serie draus, wir müssen öfter mal drüber reden. Da gibt es noch viel zu quatschen. Gigi, da muss noch Das ist jetzt nur der Auftakt. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, den Bogen nochmal zurückzukommen. Ich bin beim Bogen. Ne? Der Bogen sagt uns jetzt, du willst, wie ich schon gesagt habe, den Leuten eine vernünftige Software dahin klatschen. Der Mittelstand, den feiern wir hoch. Das ist geil. Ja? Wir sind DSGVO-Freunde. Und mit diesem Paket an Themen und Einstellungen, die du mitbringst, die willst du übertragen auf euer Brand, auf eure Marke.
Richtig.
Und eure Marke soll dafür stehen, dass wir für den Datenschutz sind, für den Nutzer sind, für Freiheit und Individualität, gleichzeitig in die höchste Digitalisierungsgrad schenken wollen, wie es nur eben geht, mit Services, die am Ende die Kunden glücklich macht, aber nicht überhäuft mit Services, damit sie wahnsinnig werden. Und wie wird dann Oxid, wenn man das mal als beachtet, in 5 Jahren sein, wenn wir sagen, der Trend geht gerade Richtung API-Fähigkeit, Marketplace und tralala?
Das heißt, es spricht ja nichts dagegen. API-fähig ist unser System auch.
Mhm. Also seid ihr eigentlich schon da? Ja. Wie stelle ich mir eure Marke in 5 Jahren vor? Also wo steht ihr dann? Seid ihr da, habt ihr schon ein eigenes Mikrofon da stehen und man kann über den Oxid-Mikrofon was bestellen? Oder?
Nee, gar nicht. Wir haben überhaupt keine Weltherrschaftsszenarien. Also wirklich nicht. Wir haben auch nicht vor, dass wir in 5 Jahren, also in 5 Jahren haben wir dann 500...
Das raus. Ihr wollt das Intel werden, das nächste Intel.
Ja, wir wollen 500.000 Mitarbeiter in mehr Ländern, als es in Wirklichkeit gibt. Wait for it, das wird der Hammer. Wir wollen alle verdrängen und Google übernehmen. Darum geht es eigentlich. Nein, gar nicht. Ich will, dass wir einen coolen Alltag haben. Ganz einfach, ich will in einer coolen Company arbeiten, die einen coolen Alltag hat, die ein festes Standing hat und die ein klares Segment adressiert. Wir sind nicht die breit aufgestellten, die breit ballern, wir sind vertikalisiert. Und wir haben ein klares Zielsegment und das ist wirklich eine Mission, es zu schaffen, quasi ein Made-to-Measure-Tool zu bauen, was eben kein teurer Maßanzug ist, wo du es schaffst, die ganzen Mittelständler hochzuheben, dass du ihre Königsdisziplin scheinen lassen kannst. Und das gibt es in der Form so nett bisher, cool. Finde ich.
Ja.
Und das wäre toll. Also wenn wir in 5 Jahren das haben und das ist dann ein Standard für sowas, dass genau weißt, hey, da kriegst du super Made-to-Measure-Geschichte, unaufgeregt. Also wirst mich nie auf einer Bühne sehen und erzählen so, Leute, ich erzähle mal so über Disruption. Das wird nicht passieren. Ja. Aber es wird sicher lustig und informativ. Das wird's werden. Und höchstwahrscheinlich werden ein Haufen glückliche Kunden dahinter sitzen und denken, hey, das war gut. Dann haben wir was Gutes geschafft.
Du hast mich abgeholt. Ich bin Freund davon. Kühlers übrigens auch, habe ich gehört. Deswegen bist du ja heute auch hier. Kühlers ist ja Oxid-Partner und wir haben schöne Oxid-Projekte am Laufen. Kunden sind derzeit sehr zufrieden damit. Wir können uns nicht beschweren. Läuft alles sehr rund. Keine Aufregung. Daher schön, dass es euch gibt. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du die Branche so schön anders angehst. Erfrischend, schön, ehrlich angehst und ein bisschen back to the roots. Mehr am Code geblieben und weniger am Wahnsinn. Das freut mich wirklich sehr und es hat mich sehr gefreut, mit dir heute hier zu reden bei sehr entspannter Atmosphäre.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe draußen noch gefroren, jetzt gar nicht. Wirklich toll hier. Hat Spaß gemacht. Also gerne wieder.
Und euch werden wir auf jeden Fall in die Shownotes was reinklatschen und zwar zu Oxid und eventuell ein paar Vorträgen, die GG gehalten hat. Dürfen wir doch, oder?
Klar.
Dürfen wir. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Vielen Dank an Gigi und Clemens für dieses super Gespräch. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kuhlhaus. Auf Wiederhören.